was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baxman Love and Hate, mein Hip-Hop-Urlaub. Denn mein Name ist Nico Baxman und ich mache sehr viele Formate und freue mich immer darauf, wenn ich mit meinen guten alten Freunden und Kompagnons hier unterwegs bin und ein bisschen über Themen rede, auf die ich mich weniger vorbereiten lassen muss, aber mehr darauf einlassen kann. Denn wir haben einen Chefredakteur, der dafür sorgt, dass dieses Format so blüht und gedeiht, wie es nur kann. Und das ist der wunderbare, schlecht ausgeschlafene Boogie Down Bass. Hallo.
Danke, Nico, für die Blumen. Guten Tag, liebe Hörer. Wir sind hier bei Love and Hate. Wir können ruhig
Hörerinnen und Hörer, bitte. Bitte werden dann schon richtig gender.
Ach so, ja, da halte ich mich beim Schreiben auch irgendwie nie dran. Aber da kann man mich gerne für anschreiben und mir Hass-Tiraden hinterher schicken.
Irgendwann lernst du
es. Aber ich versuche mich zu bessern.
Genau.
Moin, Leute.
Schön, dass du da bist, schön, dass du fit bist. Ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast, damit das Ganze irgendwie eine Klammer hat, was so technisch, musikalisch und auch vom Witze und vom Soundbild her alles passt, haben wir den guten, lieben Zwei Finger Dan mit dabei. Moin.
Mahlzeit. Schön, wieder back in business zu sein.
Back in business, das ist der Fakt, denn dieses Format lebt natürlich davon, dass wir uns angucken, was es so ein bisschen, ich nenne es immer die Hip-Hop-Autobahn, aber was es so an interessanten Themen gibt, die die Hip-Hop-Kultur ganzseitig umfassen. Und da gibt es ja ein Projekt, das vor ungefähr 5 Jahren angefangen hat, das jetzt endlich im Business ist, so dass man nach dem Crowdfunding aber jetzt quasi auch zuschlagen kann, wenn man möchte. Und deshalb an dieser Stelle der Verkaufstipp Nummer 1 des heutigen Formates für euch da draußen in Form von Buch, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht.
Ein dickes Buch, da kann man das ein oder andere Buchregal wird unter der Last stöhnen, würde ich mal behaupten.
Oh ja,
ja.
Oh ja.
Eine Stadt wird bunt. Wir haben schon des Öfteren das schon mal angerissen, angesprochen, den Werdegang so ein bisschen immer mal wieder beleuchtet. Hamburg Graffiti History 1980 bis 1999. Da haben sich ein paar Jungs aus Hamburg, Frankster, Davis, Cario und Dime zusammengesetzt. Und wie du schon sagst, Nico, 5 Jahre haben sie dran gesessen, um wirklich ein Produkt auf den Markt zu schmeißen, wo man nichts Negatives finden kann, glaube ich. Also ein richtig derbes, dickes, geiles Buch. Viele 1300 Abbildungen, glaube ich, von nicht nur reine Graffitis, auch sehr viele Posse-Bilder, Gang-Bilder, Crew-Bilder. Einfach das Leben, das Zwischenmenschliche, das soziale Hip-Hop-Leben in der Zeit eben versucht zu beleuchten. Weil ich meine, es geht ja für solche Bücher, natürlich sind Bilder geil, man guckt sich die Bilder gerne an, aber die Story dahinter, also das Bild malt sich nicht von alleine, da steckt ja immer eine Person hinter und das ist ja eben das Wichtige, ne? Also der Graffiti-Maler, der Mensch malt das Bild und das ist dann immer geil, wenn du in einem Buch so halt beides hast. Du hast coole Bilder und hast noch die Hintergrundstories und gerade so ein Backflash wie für mich alten Hasen, richtig dope.
Ja, ne? Ich muss auch ehrlicherweise sagen, das ist eine coole Zeitreise, es macht Spaß, da reinzugucken. Die Texte sind auch schon ziemlich spannend und gut gemacht. Da sitzt natürlich auch mit so Dennis Kraus, ehemaliger Chefredakteur der Baxman, über fast 10 Jahre auch eine sehr feine Feder mit dabei, der viele der Texte geschrieben hat. Das ist rundum stimmig und sie haben es nicht geschafft, dich aus der graffiti-geschichtlichen Zeitachse rauszustreichen, Bass, ne? Dann, wenn man genau guckt, dann bist du vertreten.
Ja, ich bin da vertreten, ja, natürlich. Das ist so ein bisschen Werbung in eigener Sache sozusagen. Kauf das Buch, ich bin da drin. Nein, ja, ich
finde ich gut.
Ja, ich habe die Jungs auch mit Futter versorgt, mit ein paar Sachen, die in das Buch passen, Bilder und natürlich ein paar Hintergrundstories. Ja, ich habe ein paar Charakter, fast 20 Charakter, die ich ja überwiegend gemalt habe in meiner Zeit und immer noch male. Freue mich, dass das so, dass ich da so vertreten bin und danke schon mal.
Es ist auch, ist auch irgendwie ehrlich, doch muss auch ein ganz geiler Flash für dich gewesen sein. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass das bei allen so ein bisschen so gegriffen hat. Dieses, okay, das ist irgendwie ein ganz geiles Projekt, da freue ich mich, da muss ich irgendwie oder kann ich ja versuchen, irgendwas mit beizutragen. Wie war das bei dir, als du dann angefangen hast, an den Sachen zu stöbern?
Na, es gibt auch Zweifler, so. Ich kenne auch 1, 2 Zweifler, aber die Stories gehören hier nicht rein, auch wenn es hier Love and Hate ist, aber da will ich jetzt keine Nicht drin rumrühren. Ja, es war schon cool. Also man, ich habe das ja so mitverfolgt. Das sind ja auch Homies, sind ja nicht unbekannte Leute, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, hast du mal Bass, du hast doch auch noch hier und da. Kannst du mal in deinen alten Sachen gucken, finden, was finden, was du noch findest. So meine alten zerfledderten Blackbooks, irgendwie dann die Fotos, Originalfotos, so die, ja, negative habe ich nicht. Okay, Fotos gucken, einscannen, irgendwelche Texte, Hausdurchsuchungsbescheide oder irgendwas so, was man so aus der alten Zeit findet, Jam-Plakate, alles. Die haben ja alles Mögliche gesammelt. Also das, was in dem Buch, na, nicht vielleicht ein Bruchteil, aber dass die Leute, die in dem, an dem Buch beteiligt sind, also jetzt Material den Machern gegeben haben, ich glaube, das Buch bildet nur einen Bruchteil von dem ab, was die Jungs eigentlich haben. Also ich habe so eine Zahl gehört, das ist bestimmt im Nachhinein noch mehr geworden, dass sie halt 10.000 Bilder haben zum Sichten und dann entscheiden mussten, welche dann ins Buch kommen. Und wenn man, ne, 1.300 Abbildungen im Buch, dann man könnte noch ein paar Bücher machen, die wahrscheinlich vom Bildlichen genauso spannend sind.
Ich finde diesen Punkt trotzdem ganz spannend, dass du erzählst, dass es dem gegenüber dann auch vielleicht kritische Stimmen gibt oder Leute, die das vielleicht nicht so spannend finden. In der ersten Linie überwiegt hier aber schon dieses Gefühl von, ey, danke, dass Leute etwas aufgezeichnet haben und dem quasi auch eine Klammer gegeben haben, was ja sonst heutzutage immer schwieriger, also heutzutage immer einfacher wird in der Neuzeit und immer schwieriger in der Vergangenheit festzuhalten für die Nachwelt, was eigentlich gewesen ist. Denn ich habe das Gefühl, wenn man dieses Buch durchblättert, kann man noch einen Funken mehr verstehen, welche Rolle Graffiti in dieser Stadt gespielt hat und auch welche Rolle bestimmte Protagonisten auch schon zu der Zeit gespielt haben, die man vielleicht sonst über die Zeit irgendwie vergisst.
Ich lese das mal vor, was auch in dem Pressebericht oder auf der Homepage steht. Die Kultur wurde und wird in lokalen Kontexten immer wieder neu interpretiert und mit Bedeutung aufgeladen. Also schon da an dem Satz merkt man, klar, wird irgendwas aus Amerika wurde übernommen und geguckt, was ist geil, aber man hat für Hamburg und jede anderen Stadt auch, man hat seinen eigenen Weg für diese Kultur gefunden und erschaffen. Das ist das Spannende ja auch daran, dass man nicht einfach nur so ganz 100% diese Blaupause hat man klar zu Anfang genommen, aber dann ist daraus ja was völlig Eigenes gewachsen.
Ich finde es mega geil im Jahr 2021, dass wir auch noch ein Buch zu lesen bekommen. An alle jungen Hörer da draußen, es gibt noch Bücher, diese Dinger, die man so aufklappen konnte. Erinnert ihr euch noch dran, wo man drin lesen konnte? Nein, das ist natürlich auch etwas für die, also nicht nur für die Stadt, sondern halt auch etwas, würde ich sagen, einfach für die Ewigkeit. Es ist halt so, als ob du dich als Künstler auf einer Platte verewigst. Das ist, glaube ich, so einer oder ein Ritterschlag für viele, die in dem Buch auch vorkommen, einfach auch, sag ich mal, der Nachwelt, das irgendwie auch zu zeigen, wo man da stand, was man alles dazu beigetragen hat. Und ich muss sagen, Bass, als wir uns immer mal kennengelernt haben, Mitte der 90er, da hat es mir auch ein sehr, sehr interessantes Foto gezeigt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darauf näher noch eingehen wollen. Und irgendwie hat sich dieses Foto auch bei mir immer eingebrannt. Und immer, wenn irgendwie ich an einen jungen Bass denken muss, wenn das mal vorkommt, dann denke ich auch immer an dieses Foto. Ich weiß nicht, wieso. Ob wir es vielleicht auflösen wollen, keine Ahnung, bleibt dir überlassen. Aber ja, natürlich, also du hast dich damit auch weiterhin unsterblich gemacht. Nicht nur mit der Musik bei Soul Brother und bei den Reimbaditen und die deutsche Reimachse und hast du nicht gesehen, sondern jetzt auch mit diesem Buch. Ich glaube, da kannst du dir auch auf jeden Fall ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen.
Ich find's immer spannend zu sehen, oder was heißt spannend, höchsten Respekt für die Jungs. Das ist ja ein Ding, was aus Liebe geboren wurde und aus Liebe gemacht worden ist. Immer wurde viel Zeit investiert, viel Geld. Natürlich hat man durchs Crowdfunding zum Glück das Geld wieder, die Kosten des Buches, damit man das Buch überhaupt drucken lassen konnte, reinbekommen. Aber trotzdem, da ist viel, viel Zeit. Also es ist, ich sag jetzt mal, wenn man das mit mainstreamiger Musik oder irgendeinen anderen Sachen vergleicht, das ist ein Non-Profit-Projekt. Das ist wirklich aus Liebe zur Kultur entstanden, damit man ein Zeitdokument hat. Da wurde auch für andere Städte, also so ein Buch, was natürlich die Hamburger Geschichte beleuchtet, ist wie ein Denkmal, was man setzt für alle großen Städte, für alle Hip-Hop-Hotspots in diesen Jahren oder allgemein. Das ist ja auch nicht eine Blaupause, aber es zeigt schon auf, dass in jeder großen Stadt in ganz Deutschland, überall auf der Welt, genau sowas, diese Hip-Hop-Findung für jede Stadt selbst, für jeden einzelnen Protagonisten stattgefunden hat.
Ohne Frage. Ich bin ein großer Fan des Projektes, das war ich schon seit Sekunde 1, habe deshalb im Crowdfunding auch zugeschlagen und gleich ein paar von den Büchern gekauft, auch weil ich es natürlich irgendwie festhalten will und supporten möchte, was sie da machen. Und das könnt ihr da draußen auch, indem ihr auf eine-stadt-wird-bunt.de geht und euch das Buch kauft, denn es gibt es immer noch zu erwerben. Und ich würde euch raten, es zu machen, denn in der Machart, in der Form, in der Größe, 560 Seiten, das sollten ursprünglich mal 300 irgendwas werden, jetzt sind es einfach nochmal 200 Seiten mehr geworden, das druckt man nicht einfach nochmal wieder so neu mal nebenbei, das macht man nicht so, das ist ein Zeitdokument mit einem Funken Respekt für Kultur und vielleicht auch dann noch diese Stadt und die Kultur in dieser Stadt sollte man dringend zugreifen und vielleicht auch ein Weihnachtsgeschenk draus machen.
Deswegen ja, ne? Dezember würde ja passen. Ja. Also ich hatte es mir abgeholt, es war ja auch ein Book Release Day jetzt vor einer guten Woche, etwas mehr als eine Woche, wo man dann auch immer diese alten, wo man die alten Homies, nicht viele, aber schon einige, und man hat sich gefreut, wenn die alten Hasen auf einem Haufen sind und ein bisschen Smalltalk halten kann. War schon nice, da die Leute anzutreffen, habe ich mein Buch geholt und dann bin ich abends noch zur Arbeit gefahren. Es hat keine Minute gedauert. Ich habe erstmal ein bisschen durchgeblättert, natürlich nicht so intensiv bei der Arbeit, aber da hat sich sofort die Gänsehaut eingestellt. Also da war sofort Alarm. Das war schon nice so. Weißt du, wenn du so Sachen siehst, so, ach, das ist doch im Buch und das ist im Buch gelandet. Also auch von anderen Leuten, die man ja kennt. Man freut sich ja für jeden Einzelnen, der in dem Buch stattfindet und jedes Wort, was man irgendwie fast schon dann fühlt, weil man die Zeit eben so erlebt hat.
Und genau dieses Gefühl könnt ihr euch nach Hause holen. Macht es bitte mit wärmster Empfehlung von Nikolaus Becksmann. Und dann habt ihr vielleicht ein schönes Geschenk für euch oder für eure Liebsten. Und den passenden Song dazu gibt's jetzt von 12 Finger Dan.
Ja, den passenden End-90er Hamburg Deutschrap-Flavor gibt's jetzt on top for free drauf. Ihr hört schon das Instrumental im Hintergrund von Hand aufs Herz 1-2. Sei doch mal ehrlich.
Und kauft das Buch. Bis gleich.
Was ich lieb. Was ich hab's.
Wir sind immer noch bei Baxman Love and Hate und in der Sekunde verschlucke ich mich. Entschuldigung. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir Boogie Down Bass und 12 Finger Dan. Und dieses Format lebt sehr viel davon, dass es um die Liebe für die Hip-Hop-Kultur geht oder in Form von Hate auch mal ein bisschen darüber diskutieren, was es zu kritisieren gibt an bestimmten Stellen. Jetzt überwiegt ganz klar Love und in diesem Zusammenhang vor allen Dingen auch das Gefühl dafür, dass da, sagen wir mal, wie es ist, eine Jam an einem Ort auch von jemandem mitinitialisiert wird, wo man sich ein bisschen fühlt, als würde man 30 Jahre zurück in die Zeit wandern, oder? Was sagst du, Bass? Was war so dein erstes Gefühl? Inklusive dem Flyer, den du gesehen hast.
Inklusive dem Flyer, genau. Also sehr eine Hip-Hop-Jam, wie du schon gesagt hast, aus 1990 irgendwie. Ja, Tachi, Ratingen. Leute, wisst ihr, wo Ratingen liegt? Viele werden es erstmal so nicht wissen. Aber
ich kenne es noch aus guten alten Eishockey-Manager-Zeiten, weil der Ratinger e.V. da ein sehr guter Eishockey-Verein war. Da
und wenn man so in den Mid-90ern den Underground-Deutschrap so ein bisschen mitverfolgt und gelebt hat, dann war Ratingen auf jeden Fall auch ein Begriff, eine rote Fahne auf der Landkarte, denn von dort kommt die Fresh Family. Und darum geht es heute. Musik in Ratingen. Tachi, einer der Frontmänner von der Fresh Family, nie weg, nie so die letzten Jahre, kommt drauf, wo war er hier mit Rapper hier bei der Jazzkantine?
Jazzkantine, genau.
Genau, hat er über Jahre ja immer auch als Rapper mitgewirkt, aber trotzdem nie so, auch in anderen Dingen, nie so den Draht zur Hip-Hop-Kultur verloren. Er ist auch Graffiti-Maler und alles und kümmert sich jetzt wieder ein bisschen darum, dass die Ratinger Hip-Hop-Szene oder die regionale Hip-Hop-Szene auflebt. Und er hat, wenn das hier ausgestrahlt wird, fand eine kleine Hip-Hop-Jam in Ratingen statt, im Kulturloft nach West. Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen mit, wie es da war, aber es hat mich einfach interessiert, weil als ich den Flair gesehen habe und was er davor hat und welche Leute er eingeladen hat, dass er einfach mal wieder Bock drauf hat, dass so ein klassischer Jam-Charakter stattfindet in seiner Stadt, war ich so ein bisschen getriggert und dachte, da reden wir, verlieren wir hier bei Love and Hate ein paar Worte drüber.
Ist auch irgendwie ein schönes Thema, ne? Also diese Veranstaltungen leben ja zum einen davon, dass sie von einer Community quasi, also damit auch von jemandem, der irgendwie sein Gesicht dafür gibt, mitgetragen werden, aber dann auch eben von diesem Community-Gedanken, der ich das Gefühl habe, über Jahre so ein bisschen verloren gegangen ist, aber wiederkommt, auch aufgrund der Tatsache, dass da eine Generation, die zwischendurch vielleicht auch mal ein bisschen Pause gemacht hat, jetzt sich diesen Raum wiederholt, um eben genau dieses klassische Jam-Gefühl wieder aufzubauen. Bin ich so ein bisschen häufiger auf solchen Veranstaltungen. Kannst du das bestätigen, dass also quasi die ältere Generation wieder zurückkommt, um so ein bisschen in Form von Familientreffen draus zu machen?
Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Also jetzt auf Krampf da irgendwie so ein Geschäftsmodell oder so da drin zu finden in solchen Sachen, das ist irgendwie, da ist man irgendwie falsch gepolt oder ist man fehl am Platz. Wie ich da bei dem Buch gerade auch gesagt hatte, dass ich eben in dem Buch auch erkenne, dass es für mich eben oder allgemein so eine Non-Profit-Veranstaltung ist und auch so eine Jams, um so aus Liebe zur Musik, jetzt nicht aus Liebe zum Geld scheffeln, weil man gut irgendwie rappen kann oder so, sondern aus Liebe zur Musik, aus Liebe zur Hip-Hop-Kultur versucht man irgendwie Künstler auf diese Art und Weise zusammenzubringen, um auch diesen Austausch untereinander, unter den Künstlern und natürlich auch versuchen, seine Kunst an den Mann zu bringen in Form, dass man sich präsentieren möchte. Finde ich super. Also ich meine, wie gesagt, wir haben nur dieses eine Leben, wir haben begrenzte Zeit, man investiert die Zeit quasi nicht nur für sich, sondern für eine Sache und das, da habe ich größter Respekt. So, ne? Also immer wieder Props für solche Geschichten, wo die Leute sich da reinknien und gucken, dass man da zusammenkommt.
Ja, ich finde es gut. So. Er hat, glaube ich, dann aber auch, wie du schon sagst, gar keinen Geschäftscharakter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt hunderte Leute dahin ziehen wird, auch in der Situation Pandemie, in der wir uns gerade befinden, ist eine 2G-Plus-Veranstaltung gewesen. Es ist ja schon gewesen, wenn wir hier waren. Es wird aber in der Zukunft auch immer wieder solche Sachen geben und ich freue mich einfach auch darauf, wenn wir wieder noch besseres Wetter haben und es draußen an irgendeiner Hall of Fame stattfinden kann oder an irgendeinem Freiplatz oder in welcher Form auch immer, dass so ein bisschen dieses Gefühl von Community zusammenwächst. Vielleicht auch über ein paar Generationen, weil dann ja dann auch immer mehr Kinder mit dabei sind, die sonst vielleicht nicht bei sowas dabei werden.
Ist ja auch jetzt nicht negativ gemeint jetzt gegenüber Veranstaltern, die versuchen auch mit Hip-Hop-affinen Veranstaltern, also Sachen irgendwie dann ein bisschen Geld zu verdienen. Da passieren ja auch diese Community- und Connection-Geschichten. Das ist ja völlig normal und das ist ja auch da hineingewachsen. Und ob es nur kleinere Veranstaltungen oder Großkonzerte sind oder so, super gutes Geschäftsmodell und es gibt genug Fans, die auch das da auf den Zug aufspringen und sagen, da habe ich Bock drauf. Aber wie gesagt, am meisten Respekt kriegen von mir die Leute, die da wirklich sagen, ey, ich verdiene ja kein Geld, aber ich kriege ein bisschen Liebe zurück. Das reicht mir schon.
Für die Kultur.
Ja, Jungs, ich habe mich hier zwischendurch mal gemeldet, wollte auch was sagen, aber jetzt habt ihr mir doch alles schon.
Oh, komm, irgendwas Schlaues kannst du jetzt noch dazu sagen.
Ja, ich wollte eigentlich noch, eigentlich habt ihr ja schon alles irgendwie gesagt, aber für mich so, wenn man so den Vergleich zieht zwischen heute eine Hip-Hop-Jam und in den 90ern eine Hip-Hop-Jam, dann muss ich sagen, so in den 90ern war die Hip-Hop-Jam so dieses Social Media im Hip-Hop, das so wie es halt irgendwie heute ist. Ne, du hast dann nicht die Möglichkeit gehabt, dich irgendwie zu verabreden. Also es gab auch noch gar keine Handys. Ich weiß gar nicht, wie man sich da irgendwie verabredet hat. Auch über Flyer, über, keine Ahnung, Leute haben einen angerufen, man hat die Leute getroffen, die haben gesagt, ey, Jam, da und da, weißt du, kommst du mit
tatsächlich,
oder nicht?
Tatsächlich so. War das der Kommunikations, der, wenn man jetzt wieder zurück auf Eine Stadt wird bunt, das Buch, da ist eine Seite, da werden chronologisch alle Hip-Hop, Hamburger Hip-Hop-Magazine, die existierten in den Jahren, aufgezählt und Deutschland und europaweit, Mitteleuropa, Schweiz, Österreich, Niederlande, Deutschland, gab es richtig viele Magazine, kleine Magazine, schwarz-weiß, farbig, die wöchentlich, monatlich, halbjährlich rauskamen und die ganzen Jams, Plakate und so, die waren alle abgedruckt. Also über diese das Hip-Hop-Magazin der 90er war quasi die Social Media der heutigen Zeit. So. Also das Social Media der damaligen Zeit waren die Hip-Hop-Magazine, so.
Das waren noch Zeiten, ne? Es gibt ja einen Ursprung in dem ganzen Ding. Tachi, Fresh Family stehen auf der Bühne. Wie gesagt, es war schon und ich bin nicht dabei gewesen, aber das Gefühl von Ahmet Gümnitz nochmal auf Bühne zu hören, das würde ich gerne nochmal hinkriegen. Denn das ist irgendwie dann doch ein Stück Musikgeschichte von der Fresh Family, was nicht verloren gehen darf und was auch schön wäre, wenn man es irgendwann nochmal sieht. Vielleicht hören wir es jetzt ja. Ich weiß nicht, was Bass da so, was da so vorbereitet hat.
Ja, du kannst sehr gut meine Gedanken lesen. Ja, na klar, hören wir jetzt erst was von der Fresh Family, von ihrem 97er-Album Wir sind da, gibt es jetzt den klassischen Song Hip-Hop.
Okay, nehmen wir den. Okay. So ist halt Love and Hate. Ich wünsche mir was und man lacht mich aus und man nimmt was anderes. So sieht er, so läuft das hier. Bis gleich.
was ich hab.
Backspin, Love and Hate mit Nico Dan und Bass. Immer noch für euch unterwegs. Genau wie Boogie Down Bass in der Hip-Hop-Welt mit dem nächsten Thema. Was hast du dir ausgesucht? Worüber sollen wir reden? Denn dieses ist ja schon ein Format, wo es um Hip-Hop-Kultur geht.
Ja, Dan hat gesagt, wir sollen nochmal deinen Gedankengang immer aufnehmen und sagt, wir bewegen uns über die Landstraße von Rating. Tuckern wir mit unserem alten Audi 80 nach Heidelberg. Mal wieder.
Mhm. Immer eine Reise wert.
Haben wir auch schon mal angesprochen, das Hip-Hop-Archiv in Heidelberg haben wir schon als Thema gehabt. Tony, Torch haben ein paar tausend Dinge zur Verfügung gestellt, Flyer-Texte, keine Ahnung, ganz viel komische Dinge, nicht komische Dinge, Hip-Hop-Dinge, Hip-Hop-Memorabilien andenken, alles, was zur Hip-Hop-Szene so gehört, was man so in den Kisten auf den Dachböden findet und immer noch in irgendwelchen Schubladen schlummert, weil man ja sowas wie ein, ich nenne es mal, es ist ein Archiv, es ist kein Hip-Hop-Museum, aber wir wollen halt, die Stadt Heidelberg will ja ein Hip-Hop-Archiv gründen, das 2023 jetzt laut den letzten Rhein-Neckar-Zeitung-Nachrichten in den Stallungen auf den Campbell Barracks ziehen soll. Also nimmt schon konkrete Form an, das Hip-Hop-Archiv in Heidelberg. Es gibt ja, wie gesagt, es gibt schon ordentlich Sachen, die dokumentiert sind, beziehungsweise gelistet sind. Aber man geht noch einen Schritt weiter. Die haben sich wohl da zusammengesetzt in Heidelberg und haben Vision eines großen Centers bis 2030, was mir natürlich auch gefällt, so ein Gedankengang. Also ich sage so, das, wenn man sagt so, Center, was soll das werden? Da ist dann bin ich wieder bei dem Hip-Hop-Museum, nenne ich das jetzt mal altbacken als Begrifflichkeit. Und einfach nur ein Archiv, wo man reingehen kann, stöbern kann und sich die Geschichte auch reinziehen kann, die Heidelberger Hip-Hop-Geschichte in Form von Dingen, die dort Tony L. und Torch gespendet haben der Stadt. Aber ein Hip-Hop-Center in Heidelberg klingt natürlich noch visionär natürlich, aber noch geiler.
Schöne Idee, oder Dan? Reise nach Heidelberg?
Ja, auf jeden Fall. Die wird immer interessanter bei solchen Geschichten. Und so ein richtiges Center, das schreit ja danach, dass sich das ja auch irgendwann mal noch mehr vergrößern könnte, je nachdem, was da an schönen Dingen da präsentiert werden. Vielleicht wird ja auch immer mal eine Hip-Hop-Mall existieren, wo einfach nur du reingehst und da über 2-3 Stockwerken dir die reinste Hip-Hop-Dosis abholen kannst.
Wir wären nicht bei Love and Hate, wenn wir nicht Love and Hate wären. Ich finde es ja immer, ich finde es super, also wenn es so eine Art, also Archiv, das wäre der erste Schritt, der erste Spatenstich ist ja mehr oder weniger gemacht. Und wenn das so läuft und der Kulturausschuss in Heidelberg, ich meine eine Kulturstadt par excellence, ich hoffe, da wird es über die nächsten Jahre, Jahrzehnte immer wieder Leute geben, die dieses Projekt eben auch fördern, weil man sieht, dass Hip-Hop wichtig ist für die Kultur. Aber wenn es sowas wie ein Center gibt, da habe ich dann immer so also für mich meine kleinen persönlichen Bauchschmerzen wäre dann immer so, wenn man sagt, das bezieht sich alles nur auf diesen Rhein-Neckar-Raum oder so, auf diesen Heidelberger Raum. Also wenn man schon die Möglichkeit hat und man hat da Leute, die sich für diesen Teil der Kultur breit machen und einsetzen, dass es sollte in meinen Augen mehr überregional stattfinden. Klar, dann ist man hat so einen zentralen Mittelpunkt Heidelberg, aber hier pass auf, wir können hier aus allen großen Städten oder aus ganz Deutschland weit Sachen zusammentragen. Das glaube ich, dann macht es das wirklich zu so einem Mekka, zu so einem Hip-Hop-Museum, wo man wirklich, egal woher man kommt, hinfahren würde, um sich die Geschichte da auch in der Form reinzuziehen.
Da muss man auch sagen, wäre ja auch so die logische Konsequenz irgendwann, wenn man da perspektivisch denkt, wie auch hier das Jahr 2030 ja auch angekündigt ist, sozusagen da sozusagen das als wachsendes Objekt zu sehen. Da glaube ich schon, dass es dann auch natürlich so viel Input auch aus anderen Städten gibt und dass das, glaube ich, ein Selbstgänger sein wird, dass da auch noch andere Städte mit represented werden und das nicht nur auf Heidelberg und Co. dann beschränkt ist.
Es ist immer eine schöne Sache, wenn es solche Möglichkeiten gibt, dass sowas gebaut wird. Das führt natürlich bestimmt auch wieder zu Reibung und den Kämpfen und Herausforderungen, dass man vielleicht an anderen Orten dann auch seine Hip-Hop-Museen bauen möchte. Ich freue mich generell auf den Gedanken, dass da, wie das ja auch schon am Anfang mit dem Buch war, an vielen Stellen das zusammengesammelt wird, worüber es sonst vielleicht nur Mythen gibt oder was es nur noch in irgendwelchen Schuhkartons gibt, was dann zusammengesammelt wird, damit man es einfach mal sehen und hören und mitnehmen kann. Ganz, ganz wichtige Punkte, gerade in Bezug auf diese Kultur in diesem Land, damit da ein bisschen mehr Fundament geschaffen wird und auch mal Oma, Papa und Tochter zusammen dahin gehen können, um gemeinsam zu verstehen, was denn der Onkel daran so cool findet.
Naja, es ist halt wie so ein großes Museum für Geschichte. Irgendwie, wenn da irgendwie dann die ägyptische Abteilung auftaucht und man dann die Ausgrabungsstätten nachbildet und dann irgendwelche Knochenfunde und dies und das hat. Und dann hat man halt ein Hip-Hop-Museum, wo, ich hab's vorhin angedeutet, ne, zu den Archivalien habe ich schon angedeutet, in dem Archiv, die, was geschehen soll, sind eben 3000 Objekte erfasst worden. Ich hatte es schon gesagt, Kassetten, Merchandise, Plakate, Flyer, Equipment, Fanpost, Presseartikel, all so ein Kram. Kann sowas extrem interessant sein, wenn das auch so, ich sag jetzt mal, zum Anfassen ist auf irgendeine Art und Weise.
Aber das ist eine ganz wichtige Sache, die ich spannend finde. Solche Museen leben ja auch von Interaktivität. Dan, könntest du dir vorstellen, im Museum quasi dann den interaktiven Part des DJ-Workshops zu geben? Also das heißt, man kann mit dir da auch noch arbeiten?
Selbstverständlich. Also bei so einer Umgebung bietet sich das natürlich an, da auch so ein bisschen die Aktivität zu representen. Und ein Punkt, den ich auch ziemlich spannend finde, ist, ich glaube, auch für Schulklassen dürfte das auch ein ziemlich interessanter Ausflugsort sein, ne, für die ganzen Heidelberger Schulen, dass sie auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, das ist auch ein richtiges Zeichen generell für die Hip-Hop-Kultur, dass das halt, dass das wirklich eine Kultur ist, aus der man auch wirklich etwas lernen kann. Die einfach nicht nur da ist, um sie zu konsumieren und um sie irgendwie in einem schlechten Licht darstellen zu lassen, sondern Leute, da gibt's ein offizielles Hip-Hop-Center oder ein Hip-Hop-Museum. Das kommt nicht einfach von ungefähr. Das sind nicht irgendwelche zugekifften Trottel, die das aus dem Boden gestampft haben, sondern das ist wirklich eine Kultur, wo wirklich was dahinter steckt. Und wenn das dann so eine Schule für sich entdecken kann, wo dann auch noch Aktivisten dann vor Ort am Start sind oder es andere Veranstaltungen gibt, ey, was könnte Hip-Hop Besseres passieren?
Ich wünsche mir ja immer so ein Museum, wo ich denke, ich bin bei IKEA, also wo man sozusagen so Räume schafft, die aussehen, als wären sie also die Wohnung oder das Kinderzimmer eines Hip-Hoppers oder so, ne? Also wo dann das DJ-Regal steht, die alten Plattenspieler, wo in 10, 20 Jahren die Kids gar nicht mehr wissen, was ein Plattenspieler oder Schallplatten ist und so. Und dann kommt Dan eben auch noch um die Ecke und flippt dann noch Original-Vinyl und sagt, was macht der hier? So, ne? Also diese Kombination aus dieser Greifbarkeit von diesem Ganzen, also wirklich da so eintauchen in diese Welt und nicht nur so stumpf vielleicht etwas aufblättern oder digital über den Beamer zu bekommen. Das würde mich freuen, wenn man da, also jetzt, natürlich kann man nicht immer alles angrapschen, aber dass man schon sehr nah an den Sachen dran sein kann.
Und Character Workshop mit Boogie Down Bass auf Etage 2.
Ja, wenn dann die zittrige Hand irgendwann noch mitmacht.
Ja, finde ich gut. Also an dieser Stelle an jeden Lehrer da draußen schon der Hinweis, wenn du die nächste Klassenfahrt planst, Kollegin, ne? Dann guck mal in dem Kalender, ob das 2023 stattfindet, und dann sollte Heidelberg auf jeden Fall eine Option sein, dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal überlegst, ist schön da und hast kulturell auch noch vielleicht etwas, wo du dich dran dann abarbeiten kannst.
Ja, Nico, 2023, ich weiß nicht, ob das bewusst gewählt ist, dass man versucht, in diesem Jahr das Archiv zu eröffnen. Wäre ja passend.
Also, boah.
50 Jahre Hip-Hop.
August 11.
Aber dann, ja, das, okay, wenn das der Punkt ist, super, es gibt 100.000 Varianten. Das hätte auch ein Jahr vorher im Herbst einen sehr guten Grund, weil dann ist nämlich ein Song nämlich auch 30 Jahre. Der hätte auch der Grund sein können. So, aber dann muss es auch am August 11 geöffnet werden, ne?
Ja, oder im Hip-Hop, oder im Novembermonat, Hip-Hop November. Da sprechen wir in 2 Wochen nochmal drüber. Also, wisst ihr noch nichts von? Doch, wisst ihr vielleicht schon von. Aber über, haben wir auch schon angerissen. Aber nicht zu viel verraten.
Was machen wir denn in 2 Wochen? Machen wir einen Rückblick?
Wir machen, glaube ich, Rückblick, ne? So ein bisschen. Ja. Oder über irgendein, zwei Themen, vielleicht nicht nur Rückblick, aber noch das ein oder andere kompliziertere Thema. Boah, klingt immer kompliziert, aber.
Komplizierte Themen klingen kompliziert. Aber dafür liebe ich unseren Chefredakteur. Und damit wir jetzt hier rauskommen, was wir nochmal hören, wir einen Song.
Ja, Freunde, ich habe mir was vorbereitet von welch große Überraschung, Advanced Chemistry. Und ich weiß nicht, ob ihr auch noch ein paar alte Deutschrap-Hip-Hop-Maxis irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller habt, aber eine meiner wenigen Hip-Hop-Maxis, die ich mal hatte, ich glaube, die habe ich nicht mehr, ist Dir fehlt der Funk. Richtig cooler Song.
Dir fehlt der Funk. Oh.
Mit, wie hieß die noch im Video?
Dir fehlt der Funk. Ist das nicht Anke Engelke?
Anke Engelke im Video, genau.
Dir fehlt der Funk, ja.
Und da gibt es nämlich auch noch einen richtig coolen Remix drauf.
Dir fehlt der Funk.
Genau, und den Remix, den feuere ich jetzt ab.
Sehr gut. Ja, bis gleich. Backspin Love and Hate ist Hip-Hop-Kultur pur, ist unser Backspin-Format, um der Hip-Hop-Kultur das zurückzugeben, was sie uns seit so vielen Jahren gibt und ist unter anderem auch Nerd-Talk. In diesem Fall für Beat-Bau-Puristen, die hier genug im Raum sind, deshalb ich jetzt die Klappe halte und zuhöre, was es zu erzählen gibt.
Ach, jetzt sollen wir was erzählen? Weil du dich nicht vorbereitet. Achso, ich muss mich ja vorbereiten.
Nö, ich hab mich nicht. Das ist mal ganz.
Aber das ehrlich. Macht das ja auch so, spannend, ne?
Ja, wenn ich eine Sache weiß, dann, und die habe ich früh in meinem Leben gelernt, Dinge, von denen ich nicht so viel Ahnung habe, ne?
Kannst am besten ruhiger.
Da höre ich ein bisschen zu und lerne was. Und jetzt möchte
ich lernen. Und du bist nicht. Und deine Synapsen haben keine Woche Vorlauf, um den Hate zu entwickeln.
Das geht schnell, wenn du willst.
Ja, wir sind bei MPC Masters. Das ist auch eine Plattform, die bei Instagram stattfindet. Und die hauen manchmal so Memes raus. Vielmehr jetzt nicht so zum drüber lachen oder spaßig sein, sondern dass es eher Quotes sind, Sprichwörter. Beziehungsweise da sind mir zwei Sachen aufgefallen in letzter Zeit von Pete Rock. So eine Aussage von Pete Rock, die lese ich mal vor, übersetzt. Wo immer ich den besten Teil der Platte höre, werde ich ihn nehmen. Wenn es mir wirklich gefällt, zerhacke ich es in kleine Stücke, damit ich damit machen kann, was ich will. Klingt erstmal plausibel, ist es auch plausibel und beschreibt eigentlich ganz gut den klassischen Beatmaker-Werdegang, wenn man sagt, ich bin Sounddigger, egal ob es von Vinyl kommt oder wo auch immer, und ich will was Neues, will meine Kreativität dazu, also will den Sound dazu nutzen, meine Kreativität da ein was Neues zu schaffen. Fand ich ganz gut, gerade wenn das so ein Pete Rock sagt, weil er damit ja auch wieder so eine Brücke schlägt zu diesen ewigen Diskussionen, so Beatmaken und Samples, was etwas zu samplen und wieder abzuspielen und da vielleicht ein paar Drums draufzulegen, das ist doch kein Produzieren, das ist doch kein Musik machen und sowas. Da haben wir aber auch schon das öfters mal drüber gesprochen. Das ist halt eine andere Art, eine andere Form von Kreativität und am Ende kommt ein Produkt bei raus, wo die Leute drauf flashen und eigentlich eine klare Daseinsberechtigung hat und der künstlerische Aspekt ja eben auch da ist.
Ja, ich muss sagen, so in der Entwicklung von der Produktion von diesen klassischen Beats Ende der 80er, als dann das Sampling das ermöglicht hat, so bis in die Anfang der 90er, war es ja eher schon so ein bisschen Loop-lastiger. Ne? Die Produzenten haben sich dann auch eher so fertige Loops dann eher zusammengesampelt und die so übereinander geschichtet. Ich glaube, wenige haben sich dann wirklich getraut, Sachen so wirklich klein zu zerschnibbeln, so wie es halt Pete Rocky in seinem Meme sagt. Sondern ich glaube, das kam erst so ein bisschen später, als sie irgendwie gemerkt haben, ey, man kann auch mit kleineren Teilen kreativ sein. Man muss nicht immer ganze Loops nehmen. Ich erinnere mich noch an, ich weiß gar nicht, ob wir das mal waren, Base, wo wir dann halt auch über die Produktion in den 90ern gesprochen haben und wo es dann hieß so, bloß keine Pause lassen in den Beats, da darf kein Break drin sein, das muss alles flüssig sein, das muss alles loopbar sein. Und irgendwann, glaube ich, ist das mal auch aufgebrochen worden. Es gibt auch einige Songs in den End-80ern, die halt auch mit, kleinen, minimalistischen Samples auskommen. Aber ich glaube, diese Entwicklung, so dass sich die Producer wirklich so auf ganz kleine Fetzen sozusagen reduziert haben und daraus dann was gebaut haben. Ich glaube, das kam erst wirklich später. Und ich weiß nicht, viele unterschätzen das ja auch und wissen auch nicht so wirklich, was damit anzufangen, wenn sie einen Producer sehen, der nur mit einem Sound irgendwas Dopes baut. Wir wissen alle, einer unserer Lieblingsproducer ist natürlich Premier, der dafür halt auch bekannt ist, aus wenig so viel zu machen und dann auch immer sozusagen den richtigen Beat für den richtigen Rapper zu bauen. Und das ist natürlich auch etwas, was du halt auch nicht einfach so aus der Hüfte schießt.
Bei Pete Rock ist es ja auch so eine Sache, wenn man viele seiner Produktionen hört, dass du denkst, oh ey, der Sample, den kenne ich irgendwo her, oder man erkennt es halt nicht, aber wenn du den Beat hörst, dann, ne, man, du sprachst gerade von diesen Lücken, die man lässt, die ja auch so künstlerisch gedacht sind, aber Pete Rock hat es ja auch in die Perfektion getrieben, dass er Sachen, wie er eben auch geschrieben hat, er zerschneidet das in extrem viele kleine Stücke und puzzelt sich das Puzzle neu zurecht und man hört es nicht. Man hört halt nicht, dass er das Neuarrangieren dieser kleinen Puzzlestücke, man denkt oftmals, oh, das ist ja ein geiler Loop, obwohl da irgendwie 20 kleine Ministücke sind, die er neu für sich, wie er denkt, dass es für ihn besser klingt, wieder neu zusammengeschoben hat und dadurch wirklich was ganz Eigenes entsteht. Die Melodie, die Harmonien, den Ablauf, den Groove an sich so verändert, wie er denkt, das ist ein geiler Ausgangsbasis, aber ich mache halt einen anderen Hip-Hop-Groove drauf und das hat mich extrem auch getriggert und da finde ich mich eben auch wieder, dass wir ja auch als Soul Brother wir hatten das jetzt mit dem Label auch, dieses Thema so, oder immer wieder, wenn du mit einem Label sprichst, wollt ihr Samples clearen, habt ihr Angst, dass vielleicht eure Samples erkannt werden, so, solche Fragen von irgendwelchen Labelbesitzern oder so entlockt, ich sag jetzt mal frech, uns eigentlich nur ein müdes Lächeln und sagt, Leute, wir zerschneiden unsere Dinge eigentlich auch so und so richtig erkennen, würde zurückverfolgen, sage ich jetzt mal, ist sehr, sehr schwierig.
Und natürlich klären wir auch unsere Samples. Bei uns ist natürlich alles sicher, ne? Also da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Wir sind auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite, falls es jemand hört gerade. ja, und bei Pete, da gibt es ja auch, vielleicht habt ihr oder kennt ihr dieses Video auch, da gibt es nämlich, ich glaube, das ist irgendwann Anfang der 2000er entstanden, als er dann von der SP irgendwann zur MPC gewechselt ist und er dann in einem Video gezeigt hat, wie so ein bisschen seine Arbeitsweise ist und er hat dann auch so ein bisschen das, was du gerade auch erklärt hast, hat er dann auch in dem Video gezeigt, nämlich dass er sich so quasi von einem Loop immer das so in quasi Achtel zerschnitten hat und damit dann quasi dann seine Beats dann neu arrangiert hat und hat dann zum Beispiel einen Loop dann auch andersrum laufen lassen und das hat dann auch zu dem Zeitpunkt auch einige von meinen Producer-Kollegen auch so ein bisschen inspiriert, die sich dann halt auch diese ganzen einzelnen Achtel dann halt auch auf die Pads gelegt haben und damit dann quasi dann was Neues draus gebaut haben. Ich muss sagen, ist auf jeden Fall eine coole Arbeitsweise. Ich für meinen Teil muss sagen, ich persönlich gehe da eher noch tiefer in die Materie. Also ich glaube, so mich so auf nur kleine Achtel-Sounds zu beschränken, wäre mir, glaube ich, noch zu wenig. So, ich glaube, ich gehe da so wirklich noch in die 16, teilweise 32 ganz kleine Sounds rein. Je nachdem, was halt der Sample dir liefert. Wenn der Sample an sich schon so dope ist, dann nimmt man ihn natürlich dann so, wie er halt ist. Aber Pete hat es auch schon oft gezeigt und auch viele andere großartige Producer, was sie aus was für kleinen Teilen sie dann wirklich so ein Brett gebaut haben. Und das ist noch immer, wie gesagt, das ist einfach eine Kunst für sich.
Es ist auch so und es bleibt dann auch immer eine Faszination da drin, die ich bis heute habe und ich mag auch dieses Gefühl von, Werte ist zu doll, aber der Art der Ästhetik zu schützen, wie man es gemacht hat, um das auch in die Neuzeit zu bringen. Und das geht ja zum einen über die Maschinen, das geht zum anderen über die Protagonisten, die genau das fühlen und leben. Und mit euch beiden habe ich ja zwei Exemplare hier, die genau die gleichen Gefühle dabei haben. Also
das ist ja die Art und Weise, ne? Wer bestimmt, wie Musik produziert werden muss. Also ne, wenn man gesagt hat, da gibt es die Tonleiter und man muss Harmonielehre können und sowas. Natürlich, da geht das eine los und meckern, ja, du kannst ja nicht mal ein Instrument spielen. Und andere behaupten ja wieder, wenn man samplet, ja, du klaust ja auch nur Sachen von anderen Leuten. Aber wir haben es ja gerade so ein bisschen erklärt. Aber interessant ist auch, bei dem MPC Master Codes ist auch, wir haben noch ein anderes Ding von Jay Dilla, wo er auch was gesagt hat, was mich getriggert hat, weil wenn jemand etwas samplet, schon ein paar Releases rausgekommen sind mit einem coolen Sample, sagen ja viele Producer, okay, den Sample fasse ich einfach nicht mehr an. Der wurde schon von einem Big Name oder so gesampelt.
Jay Dilla denkt da auch, denke ich mal, ein bisschen anders drüber, wenn er sagt, ich höre dann den Song, den viele hören. Ich lese das wieder vor, einer meiner Lieblingstitel von Donald Byrd ist Think Twice und ich wollte ihn nicht samplen. Ich habe es immer genossen, wenn andere Leute ihn gesampelt haben. Und dann redet er weiter und sagt, ich wollte ihn auf meine eigene Art und Weise nachspielen, so wie ich ihn gehört habe. Also irgendwann packt es ein Producer dann ja auch und sagt, und man sagt sich, okay, jetzt nehme ich mir diesen Sample doch und mach es auf meinen Hip-Hop-Weg, auf meine Art, wie ich eben das raushöre. Das ist ja auch eine große Kunst für Producer oder ein großes Defizit. Auch schon Diskussionen geführt mit Leuten. Kann man Soul-Musik einfach nochmal so hören zum Genießen oder steckt immer der Producer in einem drin und man kann den Song gar nicht mehr durchhören und ah, da ist ein Stück, da ist eine Stelle, oh nee, da, ja geil, direkt in Sampler, wo ist die SP, scheiße, ich bin unterwegs. Manchmal echt schwierig, Soul-Musik einfach nur zu genießen, weil man immer gleich an den Beat denkt, den man bauen möchte.
Ja, da erinnere ich mich an eine Szene, als wir mit DJ Premier mal in einem Restaurant waren, ich glaube es war irgendwo in Amsterdam oder so, keine Ahnung, bei irgendeiner Show und da waren wir beim Essen und dann lief irgendwie Musik im Hintergrund, war jetzt halt, ja, so ein bisschen so laid-back Fahrstuhlmusik, würde ich mal sagen. Jetzt nichts Aufregendes. Und dann habe ich irgendwie Premiere so zwischendurch, hat auf einmal so angefangen mit dem Kopf zu nicken und meine so, ey, das könnte ich samplen. So. Also ich glaube, dieses analytische Sample-Ding, das steckt, glaube ich, in jedem Producer drin, der halt Sample-basierte Musik macht.
Ja, Wahnsinn. Auch das fühle ich. Und ehrlicherweise ist das auch diese Magie und die Faszination von all dem, die mich bis heute auch immer so begeistern zuhören lässt, genau wie hier gerade. So. Weil egal, ob im Großen oder im Kleinen, die Magie, die steckt ja dann im Detail und der Art und Weise, wie du es machst. Und dann kannst du auch für jeden Song, egal ob es ein Welthit oder eine Untergrundscheibe auf 50 Vinyls, trotzdem sehr viel Liebe für dieses Detail haben. Und genau diese Liebe im Detail hören wir jetzt wahrscheinlich auch im nächsten Song. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Pete Rock waren wir ja auch eben gerade noch bei seinem kleinen zurechtgechoppet am Start und das wollen wir doch jetzt mal hören, was der gute Pete Rock hier auf dem Kasten hat, wenn es um das Zerschnibbeln von kleinen Samples geht. Ich habe mir einen Song von ihm rausgesucht, einen Remix von einem der besten Gangster-Songs aller Zeiten, nämlich The Militia, und da gibt es auch einen offiziellen Pete Rock Remix und da hören wir jetzt rein. Und Pete, der hat sich was aus dem Jazzbereich gekrallt und das gesampelt. Das ist nämlich das Bill Evans Trio und das Original heißt Nardis, falls ihr das mal nachhören möchtet. Und dann, ja, hören wir mal rein in den Pete Rock Remix von Mr. Militia.
Und jetzt unpopuläre Meinung. Ich finde, schlechter als das Original. Aber das sprechen wir an anderer Stelle nochmal. Bis gleich hier, kurz Finale bei uns. Was ich lieb, was ich hasse. Ist der Militia. Ist der Militia. Ist der Militia. Ist auf jeden Fall eine Weihnachtsgeschenkidee für euch. Sucht euch mal die Moment of Truth von Gangsta als Vinyl und verschenkt sie an eure Lieben, wenn ihr das beste Hip-Hop-Album aus US-Seite der Mitte der 90er verschenken wollt. Wenn ihr einen anderen Tipp braucht, hat Nikolaus Backspin mit seinem getriebigen Knecht Boogie Down Bass hier noch einen weiteren Weihnachtsgeschenketipp für euch. Mit kleinerem Budget als das Buch übrigens. Das
muss ich Knecht Bass Recht. Oder
ja, genau. Knecht Bass Recht.
Ja, auch auf Social Media gefunden. Rosie One, eine Graffiti-Artistin, sagt man das denn so? Klingt irgendwie voll doof. Aus der Schweiz, die schon ewig dabei ist und einen super coolen Cartoon, Oldschool, Classy, New York-Style hat, was so Charakter und so angeht. Ist nicht ihr erster Kalender, aber sie hat einen Kalender rausgebracht. Ich weiß gar nicht, welcher, ich glaube ihr dritter mindestens. Ja, auf jeden Fall hat sie einen cool gestalteten, schönen 12-seitigen oder 14-seitigen mit Vorderseite und letzte Seite und so. Einen coolen Kalender. Der nicht nur ins Kinderzimmer, der ist schön bunt natürlich, aber es gibt genug alte Dudes, Graffiti-Dudes, die genau auf so einen klassischen Style abfahren und sagen, das Ding hänge ich mir irgendwo hin. Richtig cool. Sie hat eingeladen, das ist nicht jede Seite ist von einem anderen Artist gestaltet, die wo es ganz gut zusammenpasst. Also sind 12 Seiten, 12 Monate, die richtig dope zueinander passen und geil auf diesen, wenn man so, ich habe euch, hier seht ja die Bilder, wenn man das Deckblatt sieht und den Juni zum Beispiel. Ich finde es geil, in so einen so kleine akribische Dinge in diesen Bildern zu erkennen. So, und dann diese kleinen, kleinen Dinge einfach von diesen klassischen Graffiti-Styles. Finde ich super.
Es ist individuell auf jeden Fall. Kannst du zu Rosie One noch ein paar Worte mehr sagen zum Einordnen?
Ja, können wir mal. Ja, nicht wirklich. Sie ist schon ewig dabei. Gehört eigentlich auch zu der ersten Garde, zu der klassischen oder zweite Garde, Graffiti-Hip-Hop-Garde in Europa. Die schon ist schon ewig dabei, ist hart connected. Inzwischen eher, ich sag jetzt mal, sie sprüht auch noch und kann das auch nicht sein lassen. Ist natürlich auch dadurch, durch die Jahre, über 30 Jahre dabei, eben hart connected weltweit mit vielen Leuten und hält eben auch die Hip-Hop-Fahne hoch und das schon alleine durch ihren Style. Wenn man sagt, man hat Bock irgendwie auf die Hip-Hop-Kultur und das Graffiti-Ding, dann kommt man eigentlich gar nicht an Rosie One vorbei, weil sie einfach so mit ihrer Art und ihrem Stil so dermaßen Hip-Hop, wie ich schon sagte, die Hip-Hop-Fahne hochhält, wie kaum eine andere oder wie kaum jemand anders.
Bei Hip-Hop, Graffiti seit 89 steht auf ihrer Instagram-Seite. Based in Bilbienne steht auf ihrer Instagram-Seite und www.rosieone.com/shop steht auf ihrer Instagram-Seite. Und dort geht ihr hin und kauft euch den 2022er-Kalender, wenn ihr Bock drauf habt, denn der 2021er-Kalender war wohl relativ schnell ausverkauft, was für euch ein Argument sein sollte, zuzuschlagen, denn das ist das zweite Weihnachtsgeschenk, was wir euch ans Herz legen, womit ihr euren Lieben eine Freude machen könnt. Ich hoffe, das macht ihr fleißig und wenn ihr das dann gekauft habt und eine Schleife drum gebunden habt, freuen sich die anderen darüber, genau wie Base, dass sie an jeder Stelle irgendwo eine Kleinigkeit finden, die in ein Hip-Hop-Herz aufschlagen lassen, weil sie diesen Graffiti-Kalender öffnen.
Dann hast du was mitgekriegt. Nico ist noch nicht im Warenkorb. Der Kalender ist noch nicht im Warenkorb. Nico,
ich warte schon die ganze Zeit drauf, ob jetzt der Übergang irgendwann kommt.
Du weißt, soll ich das jedes Mal erzählen oder dann mache ich das?
Ach so, die Überraschung geht sonst flöten. Na, okay. Nee. Wir sind gespannt.
Ja, komm, ich schenke euch einen zu Weihnachten. Wollt ihr einen haben? Hängt ihr euch den auf beide? Hängt ihr euch den beide auf?
Ja, natürlich.
Selbstverständlich.
Okay. Dann habe ich hiermit offiziell euer Weihnachtsgeschenk. Das bestelle ich jetzt. Ich habe nämlich erst einen, so, den hatte ich hier fürs Büro. Dann bestelle ich jetzt zwei mehr. Zack, drei Stück. Gehen in den Weihnachtskalender und dann habt ihr ein Weihnachtsgeschenk. Fröhliche
Bingo.
Weihnachten. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten, Boogie Down Bass. Fröhliche Weihnachten, zwei Finger da. Wann hören wir uns wieder?
Vor Weihnachten.
Okay, ja gut. Dann wünsche ich dann nochmal fröhliche Weihnachten. Geschenk wisst ihr jetzt schon, das ist ein bisschen tragisch. Euer Geschenk da draußen ist es, dass wir sehr viele Love and Hate-Folgen für euch auf allen Portalen habt. Die könnt ihr euch alle noch anhören. Und dass wir immer wieder für euch da sind. Das nächste Mal in zwei Wochen, oder wann?
Genau.
Genau. In zwei Wochen nochmal, kurz vor Weihnachten. Bis dahin, macht's gut. Alles Liebe. Love and Hate.
Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao, ragazzi.
Bis dann.
Was ich lieb. Was ich hasse. Was ich lieb. Was ich hasse.